Also, wir fassen zusammen, genau. Kerstin.
Also erstmal mit den Hunden. Der hat überhaupt nicht auf die Hunde reagiert, obwohl die Hunde ihm hinterhergelaufen sind. Der Wolf flieht vor entgegenkommender Spaziergängerin. Also da ist ihm auf einmal eine Spaziergängerin entgegengekommen. Was macht der? Dreht auf der Stelle um und flüchtet. Und er weicht immer wieder, egal in welcher Situation, Menschen aus.
Und all das steht dokumentiert, schwarz auf weiß, in den Unterlagen der Bukea, die uns hier vorliegen.
Hier ist der Wolfspodcast. Die Stimme unserer wilden Wölfe. Von und mit Sabine Sebald.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge vom Wolfspodcast. Heute ist die 100. Folge vom Wolfspodcast. Ich kann das selber kaum glauben. Und eigentlich ist das ja ein Grund zum Feiern. Aber leider habe ich keine Zeit, mich um sowas zu kümmern. Ich hätte so gern einen Zusammenschnitt gemacht oder irgendetwas, ne, um an die alten Folgen zu erinnern oder ein Best-of, was man halt so macht, wenn so Jubiläen anstehen. Das hat nicht geklappt. Das holen wir irgendwann mal nach. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich diese Folge bestreite mit Kerstin Frohhoff-Hülsmann. Ihr kennt sie aus der Folge 95, wenn der Wolf Schlagzeilen macht. Sie ist unsere Medienfaktencheckerin und heute wieder am Start. Hallo und herzlich willkommen, Kerstin.
Ja, hallo und danke schön, dass ich dabei sein darf.
Wir haben uns für heute ein ganz besonderes Thema vorgenommen. Und zwar brandaktuell wollen wir heute der Frage nachgehen, was geschah wirklich an jenem 30. März 2026 in Hamburg? Also all die Ereignisse rund um den Vorfall, bei dem eine Frau zu Schaden kam. Darüber wollen wir heute aufklären. Es geht also heute auch wieder um Schlagzeilen und Fakten, also dein Fachgebiet, liebe Kerstin. Wir nehmen als Grundlage für diese Folge die Antworten auf zwei UIG-Anfragen, die uns vorliegen. Und in diesem Zusammenhang geht ein herzliches Dankeschön raus an den österreichischen Naturschutzverband Anka, die immer am Start sind, wenn es darum geht, Aufklärung zu leisten und den Tieren und der Natur eine starke Stimme zu geben. Von ihnen stammt eine Anfrage mit vielen, vielen Antworten und die andere kommt von uns. Wir sprechen heute über den Wolf mit der Kennung, wie wir inzwischen wissen, GW5505. Er kommt, ist der letzte Stand, den ich jetzt gehört habe, aus dem Segeberger Rudel. Das ist aber noch nicht von den Behörden bestätigt worden. Bisher hieß es immer, der Wolf sei nicht aus Schleswig-Holstein. Fakt ist aber, GW5505 wurde am 4.3. in Schleswig-Holstein im Landkreis Plön erstmalig nachgewiesen. Also viele Wochen vor diesem Ereignis am 30.3. Ja, Kerstin, zusammen haben wir beide in den letzten Tagen mehr als 20 Dokumente, Aktenvermerke, Fotos und so weiter durchgeackert, die uns hier vorliegen. Kerstin, dann fasst du doch ganz kurz die Ziele zusammen, die wir uns für diese Folge heute vorgenommen haben.
Unsere Ziele sind, dass unsere Zuhörer wissen, was im Zusammenhang mit dem Hamburger Wolf wahr und auch was unwahr ist. Und dass der Zuhörer in dem Zusammenhang erkennt, was Hetze ist gegen den Wolf bei den Medien, bei der Landesjägerschaft Niedersachsen und der CDU. Da gehen wir gleich noch ganz partiell drauf ein. Und der Zuhörer weiß dann, was er gegen die Verbreitung der Unwahrheiten tun kann. Und da können wir ja auch nochmal auf die Folge 95 dann zurückgreifen. Da sind ja auch so Tipps noch rauszufinden.
Da gibt es eine E-Mail-Adresse, unter der man sich persönlich an dich wenden kann.
Genau. Und bei dem Thema muss man ja leider erkennen, dass überhaupt nicht wahrheitsgemäß berichtet wird. Wir haben ja jetzt schon 6 wissenschaftliche Einschätzungen, Gutachten und Stellungnahmen zusammengetragen. Und in allen steht drin, dass das kein Angriff war, dass es keine Attacke war. Und immer noch berichten die Medien von Attacke und Angriff. Und das, ich finde, das ist ein Armutszeugnis für die Medien und ihre Macher. Und da gibt es nur ein Mittel dagegen und das ist eine solide Faktenbasis. Und das wollen wir heute leisten.
Genau. Und dann kannst du uns ja ganz kurz die Quellen nennen für die Fakten, die wir hier heute bearbeiten werden.
Genau, wie ich schon sagte, sind das sehr viele. Und zwar sind das die Wolfssichtungen. Die Quelle geht hervor aus der UIG-Anfrage, die du ja eben erwähnt hast. Und die Augenzeugenberichte genauso, also Wolfssichtungen und die Augenzeugenberichte zu dem Vorfall. Dann haben wir den Polizeibericht der Polizei Hamburg inklusive Fotos. Dann haben wir eine Stellungnahme der Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft Hamburg, kurz BOKEA. Eine Stellungnahme von Dr. Brandes von der Wildtier- und Auffangstation Sachsenhagen, wo der Wolf dann nach der Ergreifung, sag ich mal, nach dem Einfangen gelandet ist. Eine wissenschaftliche Stellungnahme von Dr. Norman Stier von der TU Dresden, Forstzoologie AG Wildtierforschung. ein Gutachten des Lupus-Instituts, das ist ja das Institut für Wolfsmonitoring und Forschung, dann eine Einschätzung der Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf, DBBW, wo man sowieso ja alle wichtigen Informationen zum Wolf finden kann. Dann noch eine Einschätzung von Dr. Antje Weber vom Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt, kurz MWU Sachsen-Anhalt. Also wenn das nicht reicht an wissenschaftlichen Quellen, dann ist das wirklich schlimm.
Das stimmt. Also ich denke, wir werden heute wirklich die Basis schaffen für eine hoffentlich sachlichere Berichterstattung. Wir haben uns wirklich die Mühe gemacht, jedes einzelne Dokument durchzuarbeiten. Ehrlich gesagt, mir hat das riesig viel Spaß gemacht, weil ich war super gespannt. Ging es dir genauso?
Absolut, ja.
Ich habe wirklich hier tagelang, ich habe die auch mehrfach gelesen. Ich habe dann beim zweiten Lesen noch irgendwelche Sachen gefunden, die ich beim ersten Lesen überlesen hatte, die ich aber super spannend finde. Wir werden also heute auch aus einer E-Mail zitieren von der Bukea. Wir werden wissen, was die Frau gesagt hat in ihrer Befragung. Die ist ja befragt worden zu dem Vorfall und die hat sich geäußert dazu. Das werden wir alles heute erfahren und verlesen. Ich würde vorschlagen, wir fangen einfach mal an mit dem ersten Dokument. Ich habe mir das mal ausgedruckt, ein paar habe ich mir ausgedruckt, ein paar habe ich einfach auf dem iPad, aber das habe ich mir ausgedruckt. Das sind 3 Seiten und zwar geht es da um die einzelnen Sichtungen, denn das Ganze begann ja schon 2 Tage vor dem eigentlichen Vorfall. Der Wolf wurde schon ab Samstag, dem 28.03. im Hamburger Stadtgebiet gesehen. Ich habe durchgezählt. Wie oft? Rate mal.
Also ich habe es ja auch gelesen, ich schätze mal so gegen ungefähr 30.
Ich habe es heute Morgen beim Frühstück wirklich genau durchgezählt. Das sind 34 Sichtungen. Und wir können jetzt mal so uns ein paar vornehmen aus der Liste. Ein Dokument, das heißt Wolfssichtungenliste, in Anführungsstrichen gegebenenfalls noch unvollständig. Das beginnt am Samstag, den 28.03. Und da ist der Wolf um 10.45 Uhr zum allerersten Mal aufgetaucht im Naturschutzgebiet Wittenbergener Heide. Er wurde dort von einer Person protokolliert, die ist natürlich geschwärzt, wollen wir auch gar nicht wissen, wer das war. Dort ist der Wolf zum allerersten Mal aufgetaucht. Ja, dann gab es noch ein paar weitere Sichtungen, aber spannend wird es um 14.33 Uhr am Samstag, den 28.03. Und zwar wurde der Wolf da westlich vom Krankenhaus Tabea Hamburg gesehen. Hier steht jetzt wörtlich, Tier kreuzte einen Weg und lief in Richtung Schinkelswiese. 2 Hunde liefen dem Tier in circa 50 Meter Abstand hinterher, in Klammern einer davon ein Schäferhund. Diese ließen dann ab, der Wolf hat nicht auf die beiden Hunde reagiert. Auch das wurde namentlich protokolliert, aber die Namen sind geschwärzt. Bemerkenswert, dieser Wolf hätte ja eigentlich theoretisch auch Kontakt aufnehmen können mit den Hunden, mit den Menschen, wie auch immer. Hier sehen wir erste Anzeichen dafür, dass dieser Wolf maximale Scheue gezeigt hat.
Genau, der hatte nur einen Gedanken, wie komme ich hier wieder raus?
Das zieht sich durch die ganzen Tage übrigens, ja. Am Sonntag, den 29.03. haben wir um 11 Uhr im Friedensweg eine Sichtung gehabt. Da steht dann hier, Tier sprang über einen Stabgitterzaun in den Hinterhof eines Wohnhauses, in dem der Melder seinen Motorroller reparierte. Als das Tier den Melder merkte, machte es auf der Straße Kehrt und sprang sofort zurück über den Zaun, um sich der Situation zu entziehen. Klammer auf, Haare am Zaun wurden sichergestellt und werden analysiert. Sprung über Zaun und Haare sichergestellt, steht hier auch noch als Vermerk. Sichtung und Genetik protokolliert.
Da sollte man dann vielleicht noch erwähnen, dass dieser Sprung über den Zaun ja in einer Fluchtreaktion passiert ist, in Panik und nicht durch ein Beuteverhalten. Ne? Also normalerweise springen Wölfe nicht über Zäune, wenn, also nicht im Beuteverhalten.
Nee, das stimmt. Also du meinst, der Vergleich zu den Situationen, die wir draußen haben, dort, wo Weidetiere gehalten werden, weil wir da ja immer sagen, 1,20 Meter Zäune reichen mit Strom drauf, da gehen die Wölfe nicht rüber, das stimmt ja auch. Aber wir wissen ja auch zum Beispiel bei Gehegewölfen, dass die durchaus imstande sind, wenn sie in Panik sind oder wenn sie in die Freiheit gelangen wollen, dass sie dann imstande sind, wirklich sehr, sehr hohe Zäune zu überwinden. Ne? In der Regel tun sie das halt nicht. Genau, das stimmt, absolut.
Ja, genau.
Und das müssen wir natürlich an dieser Stelle erwähnen. Sehr gut.
Also das machen die nur, wenn die in Panik sind und nicht, wenn die auf Beutezug sind.
Genau. So, dann sind wir jetzt schon am Montag. Ich habe die anderen jetzt mal rausgelassen. Es waren einfach normale Sichtungen, ne? Wo da irgendwo gesehen wurde, im Park, an der Straße und so weiter. Dann am Montag, den 30.03. geht es weiter um 6.50 Uhr. Heinrich-Plett-Straße, Straßenquerung von West nach Ost. In kleinen Weg rein auf der Ostseite. Meldung über NABU. Kein direkter Kontakt, kein Protokoll. 11.30 Uhr, Sichtung im Garten-Tietze-Straße. Läuft Auffahrt entlang, Grundstück umzäunt. 1,40 Meter, Polizei suchte noch einmal nach. So und so weiter. Da gibt es noch viele, viele weitere Meldungen. Um 18.03 Uhr flieht das Tier vor entgegenkommender Spaziergängerin, in Klammern Melderin, durch Sprung in den Botanischen Garten. Wurde auch von einer Person gemeldet, die hier geschwärzt ist. Also das heißt, der ist dann da wirklich auch, wenn Menschen kamen, immer hat der Reis ausgemacht.
Genau, ja.
18.05 Uhr hatten wir nochmal Video und Fotos vom Balkon bei einer Person. 18.10 Uhr im Bereich des Anlegers Teufelsbrück, Tier quert Elbchaussee im Bereich einer Ampel von Elbseite kommend. Die Melderin sitzt im Auto. Das Tier schenkt einem ebenfalls die Ampel passierenden Passanten keine Beachtung. Muss man sich vorstellen, das ist genau. Alles dokumentiert, ja.
Ja? Ja, ja.
Und dann sind wir jetzt am Montag, den 30.03. um 19 Uhr, Zeitstempel-Chat-Nachricht, Elbchaussee, Höhe Fischerspark bis Klopstockplatz Richtung Palmalje, heißt das Palmalje, okay?
Palmalje.
Ja. Meldung von Dritten aus Chat, Verfolgung des Tieres mit dem Roller. Das heißt, hier haben jetzt die Leute angefangen, den Wolf zu verfolgen. Am Montag um 19 Uhr hat eine Person den Wolf mit einem Roller verfolgt. Steht hier.
Was ihn natürlich wahrscheinlich noch mehr in Panik versetzt hat.
Absolut. Und bitte geht raus an alle, die jemals einen Wolf sehen. Lasst ihn bitte in Ruhe weiterziehen und verfolgt ihn weder mit dem Auto, noch mit dem Fahrrad, noch mit dem Roller. Das setzt die Tiere nur unnötig in Aufregung. Muss
und
nicht
ist
sein.
Auch noch verboten. Verfolgung eines Wildtieres ist auch verboten.
Frau Faktencheckerin, sehr gut und vielen Dank. So, dann sind wir jetzt um 19.52 Uhr am Heiligen Geistfeld. Der Wolf wird auf dem Parkplatz nördlich des Doms gesichtet, entzieht sich durch Klettern über zwei Bauzäune der Situation, weicht Menschen aus, Videos und Fotos sind protokolliert. Alles, was danach kam, 20 Uhr, Jungfernsteig, Gänsemarkt und so weiter, ist bekannt und darüber reden wir ja gleich noch. Also, wir fassen zusammen, genau. Kerstin.
Ja. Also erstmal mit den Hunden, der hat überhaupt nicht auf die Hunde reagiert, obwohl die Hunde ihm hinterhergelaufen sind. Der Wolf flieht vor entgegenkommender Spaziergängerin, also da ist ihm auf einmal eine Spaziergängerin entgegengekommen. Was macht der? Dreht auf der Stelle um und flüchtet und er weicht immer wieder, egal in welcher Situation, Menschen aus.
Und all das steht dokumentiert, schwarz auf weiß, in den Unterlagen der Bukea, die uns hier vorliegen.
Genau.
Irgendwann an diesem besagten 30. März hat sich der Wolf in der City von Hamburg verrannt. Ab da überschlagen sich die Ereignisse. Hängen geblieben ist bei den allermeisten irgendwie das Wort, hast du ja eben auch schon gesagt, Wolfsattacke, Wolfsangriff. Wir haben die Fakten vorliegen und genau darüber sprechen wir ja heute. Dann lass uns weitermachen mit den Augenzeugen.
Ja, also die Augenzeugenberichte des Vorfalls mit der Passantin, da habe ich so ein paar Zitate mal rausgesucht, die sich auch absolut gleichen wieder. Einmal steht hier, das Tier war unsicher und panisch und sprang gegen Scheiben, wollte offensichtlich raus und schaffte es nicht. Also der arme Wolf ist da immer wieder gegen die Glasscheiben gesprungen, weil er einfach nur weg wollte. Und das Tier wirkte auf Zeugen gestresst und panisch. Dann steht da noch als Augenzeugenbericht, das Tier, das den engen Bereich sichtlich gestresst zu verlassen versuchte. Und nachdem er dann die Frau umgeschubst hat, um da irgendwie wegzukommen, da war ja nicht viel Platz, ne? Der wollte ja nur weg, nach hinten ging nicht, da war ja die Glastür, nach vorne näherte sich die Frau auf ungefähr einen Meter, dann hat er die umgeschubst und ist dann über die drüber weg und dann steht hier wörtlich, und das Tier war sofort weg und war nicht mehr zu sehen.
Das alles haben wir aus einem Aktenvermerk mit dem Titel Gedächtnisprotokolle der Augenzeugenaussagen zum Vorfall am 30.03.2026 um 18.45 respektive 19 Uhr in der Einkaufspassage in der Großen Bergstraße 152 in Hamburg-Altona. Diese Personen, die wurden zum Teil vor Ort befragt oder am Telefon. Was ganz spannend ist, die geschädigte Frau, die wurde auch befragt, telefonisch. Am 1.4. Und was sie gesagt hat, das lese ich einfach mal vor, das steht hier in den Akten drin. Ich lese jetzt diesen Aktenvermerk einfach vor. Die Geschädigte war in der Passage unterwegs, als sie den von ihr als verwahrlosten Hund angesprochenen Wolf wahrnahm. Das Tier war unsicher und panisch und sprang gegen Scheiben, wollte offensichtlich raus und schaffte es nicht. Sie wollte verhindern, dass er in den innenliegenden Edeka lief, der zu dem Zeitpunkt voller Menschen war. Sie näherte sich dem Tier bis auf 1 Meter, um ihm aus der automatischen Schiebetür zu helfen. Laut ihrer Aussage fand die Annäherung ausschließlich durch sie selbst statt. Das Tier nahm keine Notiz von ihr. Dann schnappte es ihr plötzlich ins Gesicht. Auf Nachfrage ist sie sich sicher, dass es ein Biss war und die Verletzung nicht durch die Pfoten entstanden ist. Ob das Tier gesprungen ist, kann sie nicht sagen. Sie weiß nur, dass sie dann hinfiel und das Tier sofort weg war und nicht mehr zu sehen war. Sie lief selbstständig zum Rettungswagen, nachdem die Leute sich um sie gekümmert hatten und ihr mitgeteilt hatten, dass das Tier ein Wolf war und die Passage verlassen hatte. Die Wunde wurde im UKE ambulant versorgt. Danach ist alles geschwärzt. Jetzt kommt noch ein Satz. Sie war vor allem durch die Belagerung, durch die Presse sehr verunsichert und gestresst und vertraute der Anruferin nicht gleich, dass sie von der Behörde sei. Also protokolliert durch Person XY von der Bukea. Und die Frau, die war also in höchster Alarmbereitschaft. Als der Anruf kam von der Bukea, um ihre Aussage aufzunehmen, hat sie denen nicht vertraut. Sie war also komplett durch den Wind. Kann man verstehen irgendwie, oder?
Ja, natürlich. Kann man verstehen. Das war ja, das ging ja auch alles so schnell. Man könnte vielleicht auch noch erwähnen, dass einige Augenzeugenberichte sagen, die sich auch sicher waren, dass das Tier die mit der Kralle erwischt hat beim Umschubsen. Also ob man das jetzt in der Schnelligkeit der Situation so beurteilen kann, weiß ich nicht. DNA ist gefunden worden. Das kann aber sowohl durch Speichel passiert sein, aber auch durch eine Kralle, weil der Wolf ja, da kommen wir auch gleich noch drauf, an den Pfoten verletzt war und auch da lässt er dann natürlich DNA da. Also das ist noch nicht, also nicht abschließend geklärt.
Ja, genau. War es nun ein Biss oder nicht? Das ist jetzt hier tatsächlich die Frage, die wir uns alle stellen, weil darüber gibt es widersprüchliche Aussagen. Wir gucken noch mal ganz kurz in die Akte der Bukea.
Ich glaube, ich weiß, was du meinst.
Genau.
Bei dem Zusammenstoß verletzte das Tier die Betroffene im Gesicht, wobei sich bis dato nicht rekonstruieren ließ, ob dies mit den Krallen oder den Zähnen geschah. Mhm. Das ist von der Bukea.
Genau, und dann steht hier noch, die Genetik am Abstrich der Wunde wies den Wolf GW5505 nach, wobei diese sowohl durch dessen Krallen, ja, die Pfoten, wie du schon gesagt hast, waren verletzt, als auch durch dessen Zähne an die Wunde gelangt sein kann, diese Genetik. Also das weiß man halt nicht, ne?
Ja.
Also von daher, das wird immer offen bleiben.
Das ist eigentlich ist das auch wurscht, weil das war kein Angriff. Der Wolf hat die umgeschubst und ist wahrscheinlich über die drüber weggesprungen, um wegzukommen. Ob er jetzt versehentlich, sag ich mal, mit einem Zahn da irgendwie ans Kinn gekommen ist oder mit einer Kralle, ist eigentlich völlig unerheblich.
Auch wenn es ein Abwehrschnapper war. Wie gesagt, die Frau hat ja selber eingeräumt, dass sie auf 1 Meter an das Tier rangegangen ist. Das ist eine Nähe, genau, die man normalerweise zu Wölfen nicht hat. Sowas gibt es nicht. Und deswegen ist das absolut verständlich, wenn der Wolf Abwehrhaltung zeigt. Aber wie gesagt, das sind alles Spekulationen. Wir werden es nicht erfahren.
Ja, ja. Und es ist auch eigentlich egal, finde ich, ne? Weil es war eine reine Panikreaktion. Egal, was jetzt war, der war absolut, ja, vorher schon voll panisch und ist dann noch in die Enge getrieben worden. Und dann geht eine Frau auf 1 Meter zielstrebig auf ihn zu. Also ich finde es völlig unerheblich, ob das jetzt durch eine Kralle oder durch einen Zahn passiert ist.
Finde ich auch. Kerstin, du hast den Polizeibericht durchgeschaut. Was steht im Polizeibericht zu diesem Abend drin?
Eigentlich genau das Gleiche. Also, dass das Tier immer gegen die Scheibe gelaufen sei. Und dann steht da drin, der vermeintliche Wolf konnte von eingesetzten Polizeikräften in der Binnenalster gesichtet und mit einer Schlinge gesichert werden. Der ist ja völlig kopflos dann in die Binnenalster gesprungen, weil er nicht mehr wusste, wohin, ne? Normalerweise springen Wölfe ja nicht, ich kenne die Binnenalster, ich war ja bei der Demo in Hamburg und das ist ja, das geht also richtig tief da rein und das war ja abends und dunkel, also normalerweise springen Wölfe nicht in dunkles, unbekanntes Gewässer. Das war auch völlig panikartig und kopflos. Und im Polizeibericht wird dann auch noch erwähnt, dass der Wolf mehrere sichtbare Verletzungen hatte. Die Fotos haben wir ja auch gesehen, Sabine. Einen Cut über dem linken Auge hatte er, sowie an den Hinterläufen blutverschmierte Wunden. Ebenfalls konnten wir feststellen, dass der Wolf aus dem Mund blutete. Das kommt alles aus dem Polizeibericht.
Den gucken wir uns gleich nochmal an. Und für alle, die sich jetzt fragen, gibt es kein Videomaterial aus den Überwachungskameras in dem Einkaufszentrum? Normal wird ja alles überwacht, ne? Also hierzu liegt uns auch ein Dokument vor, eine Mail der Bukea, in dem steht, die Videos zeigen den Wolf kurz vor dieser Begegnung sichtlich in Panik. Die Videos sind aus Überwachungskameras von der Polizei sichergestellt. Wir haben sie gemeinsam mit XY geschwärzt, von der Beratungsstelle des Bundes für den Wolf ausgewertet. Ja, also das heißt, es gibt Material, aber offenbar nur bis zu dem Zeitpunkt, wo diese Panik beginnt und nicht über diesen eigentlichen Vorfall, der dort passiert ist. Naja. Mhm. Dann gibt es jetzt noch den Polizeibericht über die Fang- und Antreffsituation des Wolfes. Die sollten wir uns vielleicht nochmal anhören, was da drin steht, weil da stehen auch ein paar interessante Sachen drin. Das Ganze betrifft den 30.03. um 20.08 Uhr. Dort erhielt eine Funkstreifenwagenbesatzung den Einsatz Streunender Wolf, Glacis-Chaussee SZ. Die Namen, die dabei waren, die Kürze, die lassen wir jetzt einfach mal weg. Da wir uns vom PK-16 aus in den Einsatzraum begaben, führten wir eine Fangleine mit. Im Rahmen der Anfahrt erhielten wir die Information, dass der Wolf inzwischen in der Binnenalster gesichtet wurde. An der Binnenalster trafen wir zeitgleich mit den Kräften des XY ein. Wir konnten feststellen, dass der Wolf in Richtung Ufer schwamm. Als er am Alsteranleger in Griffreichweite war, wurde die Fangleine angelegt und der Wolf aus dem Wasser gezogen. Der Wolf versuchte unvermittelt, sich aus der Fangleine zu befreien. So biss er mehrfach in den Stab und windete sich, um der Fangleine zu entrinnen. Um eine Gefährdung der eingesetzten Kräfte zu verhindern, wurde die Fangleine verstärkt zugezogen. Im weiteren Verlauf zogen wir den Wolf mehr in Richtung Baustelle, wo der Wolf mittels Holzpaletten und einer Europalette umkreist und gesichert wurde. Als der Wolf ruhiger wurde und sich mit dem kompletten Körper ablegte, wurde das Seil durch den Polizeibeamten XY meiner Anordnung so gelöst, als dass der Wolf besser Luft bekam. Der Wolf hatte mehrere sichtbare Verletzungen. Das hast du schon vorgelesen. Einen Cut über dem linken Auge sowie an den Hinterläufen blutverschmierte Wunden. Ebenfalls konnten wir feststellen, dass der Wolf aus dem Mund blutete. Der Wolf fixierte uns die meiste Zeit mit den Augen. Nach Eintreffen des Tierarztes und des Jägers wurde der Wolf durch mich mit Hilfe der Fangleine in eine für ihn vorgesehene Box gezogen. So, das klingt jetzt alles martialisch.
Ja.
Aber wer einmal einen großen Hund oder, keine Ahnung, meinetwegen auch einen Wolfhund an der Leine hatte, der wild entschlossen war zu gehen oder irgendetwas nicht wollte, der weiß, welche Kräfte da entstehen. Um diesen Wolf zu sichern, musste genau so vorgegangen werden. Mhm. Ich glaube,
ja, der hatte ja Todesangst. Ja. Man muss ja auch die Vorgeschichte sehen. Der war ja mittlerweile völlig in Panik, also der arme Kerl. Und der hatte Todesangst, hundertprozentig.
Genau, wir haben ja die Bilder hier gesehen, hast du ja schon gesagt. Es gibt ja hier diese Fotoakte auch. Das sieht dann schon wirklich etwas verstörend aus. Aber wie gesagt, da waren Kräfte am Werk, ne? Und da musste man einfach auch wirklich konzentriert einmal alles geben, um das Tier aus dieser Situation zu befreien, damit es nicht erschossen werden muss, muss man ganz deutlich sagen. Das war ja, ne?
Ja, es gibt ja Stimmen, die das immer noch fordern. Da kommen wir ja auch noch gleich drauf.
Richtig, genau. Also das war auf jeden Fall das, was da passiert ist. Und wir wissen, ne, das haben wir ja auch hinterher auf den Bildern gesehen, dass es da Verletzungen gab. Aber die sind ja sehr, sehr schnell verheilt. Und von daher ist dem Wolf da zumindest kein bleibender Schaden entstanden. So, was steht denn jetzt in den Unterlagen der Bukea über diesen 30.03., Kerstin? Bitte fass doch nochmal alles ganz kurz zusammen für uns.
Ja, also die Bukea hat die ganzen Vorkommnisse nochmal zusammengefasst in einer wissenschaftlichen Stellungnahme. Ich gehe das mal einfach durch jetzt, was ich da so rausgeschrieben habe. Tatsache ist, dass der Wolf sich immer tiefer ins Stadtgebiet verirrte, dass er durchgängig kein Interesse an Menschen zeigte, sondern sich ausnahmslos scheu und ausweichend verhielt. Immer wo sich ein Mensch befand, hat er unmittelbar die Flucht ergriffen und sich wieder entfernt. Er wirkte durchgängig, gestresst und ängstlich. Er irrte kreuz und quer umher, wich auf seiner Flucht wiederholt aus, worauf es ihm schließlich nicht mehr möglich gewesen sein konnte, sich überhaupt noch zu orientieren, weswegen er dann ja auch im Einkaufszentrum gelandet ist. Ausweislich der Angaben sämtlicher Melder wurde kein Kontakt zum Menschen gesucht, sondern wo immer möglich durch Flucht vermieden. Er war mutmaßlich in Panik, sprang und lief dabei mehrfach gegen die aus Glas bestehende Fassade. Das wiederholt sich sowieso in den ganzen Berichten überall, dieses Wort Panik. Also das ist immer wiederkehrend und ist ja auch bezeichnend, ne, dass das immer wieder wiederholt wird. Dann näherte sich diese Frau zielstrebig dem Tier. Nachdem die Frau sich dem Wolf bis auf einen Meter genähert hatte, stieß dieser sie um und entfernte sich unmittelbar danach von ihr. Das schreibt auch die Bukea hier. Bei dem Zusammenstoß verletzte das Tier die Betroffene im Gesicht, wobei sich bis dato nicht rekonstruieren ließ, ob dies mit den Krallen oder den Zähnen geschah. Und Videoaufnahmen zeigen das Tier kurz vor dieser Begegnung sichtlich in Panik. Da ist wieder das Wort Panik, was wie gesagt immer wieder vorkommt.
Genau. Also ich glaube, besser kann man das nicht zusammenfassen. Und ich glaube, das lässt jetzt auch wirklich keine Fragen offen daran, wie das alles zustande kam und wie diese Situation künftig auch medial zu bewerten ist.
Ja.
Wie ging es jetzt weiter? Der Hamburger Wolf wurde dann zunächst in das Wildgehege Klövensteen im Hamburger Stadtteil Rissen gebracht. Dort konnte er aber nicht bleiben. Und warum konnte er dort nicht bleiben? Weil ein Wolf in Gefangenschaft, das geht in den seltensten Fällen gut. Und hier war es so, dass er versucht hat, die ganze Zeit zu entkommen. Und er sich dabei so geschickt angestellt hat, dass es durchaus hätte passieren können, dass er sich dort befreit. Deswegen hat man ihn an dem Abend noch einmal sediert und am selben Abend in die Wildtierstation in Sachsenhagen in Niedersachsen gebracht. So. Und da fragen sich jetzt natürlich alle, wie ist es ihm dort ergangen? Wir haben alle das Foto von ihm noch vor Augen, wo er da auf dem Boden liegt, in dem gekachelten Raum. Das ging ja durch die Presse und da haben sich alle gefragt, oh Gott, wie geht es dem? Ne?
Ja, genau. Und dann haben wir ja auch noch das Gutachten von Dr. Florian Brandes, der ja da Facharzt für Wildtiere und Artenschutz ist bei dieser Wildtier- und auch Artenschutzstation, wo der Wolf dann war in Sachsenhagen.
Genau, der leitet ja diese Wildtier- und Artenschutzstation. Und der hat tatsächlich auch eine Einschätzung von Verhalten und möglicher Gefährdung durch den Wolf geschrieben. Und daraus zitieren wir jetzt einfach mal kurz den Mittelteil, und zwar den Teil, wo er darüber schreibt, wie es dem Wolf bei ihm ergangen ist.
Ja.
Ich zitiere. Der Wolf wurde in einem Innengehege untergebracht, um ihn so weit wie möglich vor Störungen abzuschirmen, da wilde Wölfe in Gefangenschaft unter großem Stress leiden. Bei Annäherung zeigte er Scheu vor Menschen und versucht auszuweichen und die Gehegebegrenzung zu überwinden. Um panische Fluchtversuche mit Verletzungsrisiko zu vermeiden, werden tierpflegerische Maßnahmen und Beobachtungen auf das notwendige Minimum begrenzt. Bei ruhigem Betreten des Raumes versteckt sich der Wolf passiv in einer geschützten Ecke des Geheges. Die als Futter angebotene Rehkeule wurde am ersten Tag nicht angerührt und erst in der zweiten Nacht gefressen. Dies ist normal für das misstrauische Verhalten von Wölfen in der ungewohnten Umgebung. Insgesamt lässt sich sagen, dass der Wolf sich hier arttypisch normal verhält. Ungewöhnliches Verhalten oder gar Aggressivität gegenüber Menschen sind hier nicht zu beobachten. Auch wieder eindrucksvoll, oder?
Genau, der war ja absolut defensiv, ne? Der Wolf.
Also das waren jetzt wirklich deutliche Worte und eine sehr klare Einschätzung des Leiters dieser Wildtierauffangstation, Dr. Brandes. Und ich glaube, dem ist auch einfach nichts mehr hinzuzufügen. Es gab dann ja Überlegungen, den Wolf in einem Wildgehege unterzubringen. Das steht ja auch in den Unterlagen drin.
Es wurden mehrere angefragt. Überall gab es Ablehnung und was ja auch sinnvoll ist in meinen Augen. Ich will mal eine Begründung einer Ablehnung vorlesen von Rheinland-Pfalz, die auch keine Aufnahmemöglichkeit sahen. Erstmal aus der tierschutzethischen Bewertung sei eine dauerhafte Unterbringung eines in Freiheit geborenen und aufgewachsenen Wolfes als nicht artgerecht abgelehnt. Eine dauerhafte Einzelhaltung von wilden Wölfen in Tiergehegen ist grundsätzlich nicht artgerecht und widerspricht den gesetzlichen Leitlinien für die Wildtierhaltung. Und dann noch eine fachliche Einschätzung des Tierverhaltens. Nach den uns vorliegenden Informationen bewerten unsere Fachabteilungen das Verhalten des Tieres im urbanen Raum als Stressreaktion in einer Zwangslage. Wir gehen davon aus, dass die bereits erfolgten intensiven Kontakte mit Menschen und der damit verbundene Stress im Stadtgebiet eine derartige negative Konditionierung, in Klammern Vergrämung, bewirkt haben, dass eine künstliche Umsiedlung aus biologischer Sicht nicht indiziert ist.
Ja, Wahnsinn. Das sind ja unglaublich wichtige Worte, die dort geschrieben stehen.
Genau.
Die alle in dieser Akte liegen, die wir hier vorliegen haben, muss man sich einfach mal vorstellen. Ne, das kommt jetzt durch uns hier an die Öffentlichkeit. Das ist aber sehr, sehr wichtig, weil es gibt nahezu keine wissenschaftliche Stelle, die irgendwie gesagt hat, dass dieser Wolf in irgendeiner Weise eine Gefahr darstellt. Ne?
Also nee, es gibt keine.
Keine einzige. Und also auch das ist ganz klar. Und man hat trotzdem irgendwie noch versucht, andere Wildgehege, ich glaube auch in Schweden und so, anzufragen. Aber es hat sich niemand gefunden. Zum Glück, muss man sagen. Und am Ostersonntag, den 7. April, wurde der Wolf dann endlich ausgewildert. Der wurde mit einem Sender ausgestattet und im südlichen Hamburger Stadtgebiet an der Grenze zu Niedersachsen in der Fischbecker Heide freigelassen. So, Kerstin, dem vorgegangen sind eben halt zahlreiche extra bestellte, extra angeforderte Gutachten. Also der Wolf wurde fachkundig eingeschätzt, nicht nur dort, wie wir gerade gehört haben, in Rheinland-Pfalz. Zu welchem Ergebnis sind die Gutachten gekommen?
Ja, da muss man erstmal sagen, dass es 6 wissenschaftliche Einschätzungen und Gutachten dazu gab. Von der Bukea Hamburg, von der DBBW, von Dr. Antje Weber vom MWU Sachsen-Anhalt, vom Lupus-Institut, von Dr. Norman Stier und von Dr. Florian Brandes, das ist der leitende Tierarzt der Wildauffangstation. Also 6 wissenschaftliche Einschätzungen. Erstmal haben die ganz klar gesagt, dass es eine solide Datenlage gibt, dass man das also wirklich beurteilen kann. Der Wolf war ein Welpe, circa 1 Jahr alt und 37 Kilogramm schwer. Er war auf Wanderschaft, was in dieser Jahreszeit typisch ist für junge, abwandernde Wölfe. Die verlassen ihre Rudel und sind dann auf der Suche nach einem eigenen Territorium und legen dabei viele Kilometer auch zurück. Auf diesem Weg verirrte er sich in die Großstadt und fand nicht mehr heraus. Und er legt in sehr kurzer Zeit sehr lange Distanzen zurück. Das ist auch ein Zeichen, dass er intensiv versuchte, der Situation zu entkommen. Und was alle übereinstimmend auch so beurteilen, der Wolf verhielt sich in der ganzen Zeit atypisch. Er flüchtete vor Menschen, Fahrzeugen, zeigte durchgängig ein stark ausgeprägtes Fluchtverhalten, wirkte die ganze Zeit gestresst, erschöpft, hilflos und panisch, zeigte überhaupt kein Interesse an Menschen oder menschlichen Siedlungen. Und was er da bei der Frau gezeigt hat, dieser Fluchtsprung, steht da auch wörtlich, reaktive Fluchtsprünge bei fehlenden Ausweichmöglichkeiten sind säugetiertypische Verhaltensweisen und können nicht als gezielte oder vorsätzliche Aggression gegen die Person interpretiert werden. Das war eine rein defensive Panikreaktion, als der Wolf extrem in die Enge getrieben wurde. Und auch in der Auffangstation springt er ja bei Annäherung von Menschen vor Angst die Wände hoch, um sich zu entziehen. Also alles in allem sind sich alle Wissenschaftler einig, der Wolf verhält sich arttypisch normal. Ungewöhnliches Verhalten oder gar Aggressivität gegenüber Menschen sind nicht zu beobachten. Und immer wieder taucht in allen Gutachten, Stellungnahmen und Einschätzungen der Wissenschaftler auf, dass der Wolf offensichtlich in Panik war und deutliche Angst vor Menschen hatte.
Und deswegen kommen all diese Personen zu der übereinstimmenden Prognose. Durch die Erlebnisse in Hamburg ist seine Scheu vor Menschen in Form extremer Negativkonditionierung voraussichtlich sogar gesteigert worden. Der Wolf stellt keine Gefahr für Menschen dar. Deshalb steht seiner Wiederauswilderung aus fachlicher Sicht nichts entgegen. Das sind die Stellungnahmen, die lagen dem zugrunde. Trotzdem hat es, finde ich, zu lange gedauert. Bis zum 7. April, muss man sich ja vorstellen, da war da eine Woche in Gefangenschaft. Ja. Was für ein Stress, was für ein schlimmes Erlebnis, wie grenzwertig das für den Wolf gewesen sein muss. Aber immerhin, diese Gutachten lagen vor. Trotzdem hat sich irgendwie, keine Ahnung, keiner getraut, diesen Schritt zu gehen. Da war ja auch Ostern und wir kennen das Ganze. Aber wenigstens die Prognose steht da und die Wissenschaftler würden so etwas nicht schreiben, wenn es nicht so wäre, weil die tragen ja am Ende des Tages die Verantwortung auch dafür.
Genau. Ne? Und auch alle übereinstimmend. Ne? Also die waren einhellig einer Meinung.
Genau. So, die Rolle der Bukea, die haben wir jetzt schon öfter genannt. Das ist ja halt quasi die Hamburger Umweltbehörde, ne? Und ich hatte mit denen mehrfach telefonisch Kontakt. Und mir ist die ganze Zeit schon aufgefallen, dass dort unglaublich nette und kompetente Menschen sitzen. Und ich habe irgendwie die ganze Zeit so gedacht, Die sind so nett und die haben, also die sind doch garantiert auch dafür, dass der Wolf freikommt. Die haben sich natürlich nicht dahingehend geäußert, dürfen die ja auch nicht. Aber man hat das irgendwie so, das schwang so mit die ganze Zeit. Ich habe dir doch auch, glaube ich, immer erzählt, Mann, ey, die sind so positiv, ne?
Ja.
Ich verstehe
ja,
das gar nicht, warum die den nicht jetzt vor Ostern einfach raushauen und gut ist und so weiter. Aber die haben sich bedeckt gehalten und im Nachhinein muss ich sagen, ich war wirklich positiv beeindruckt von der Haltung der Menschen dort. Und tatsächlich habe ich jetzt hier in den Unterlagen eine Mail gefunden aus einem großen Verteiler, der von der Bukea verfasst wurde. Das muss ich jetzt vorlesen. Ich finde das witzig. Ich liebe ja fremde E-Mails. Und hier ist am 2. April, ne? Eine E-Mail, wir wissen die Namen nicht, ist alles geschwärzt und wir wollen das auch gar nicht wissen. Wir wissen nur Unterschrift Bukea, ne? So. Guten Abend in die Runde. Es sieht ja leider nicht so aus, als ob wir heute noch eine Entscheidung bekommen. Ich danke euch herzlich für eure Stellungnahmen, Recherchen, Auskünfte, Geduld und Wolfsbetreuung, also eure wahnsinnig tolle Unterstützung. Ich denke, wir waren bisher ein super tolles Team und haben heute nochmal alles gegeben und jetzt ist die Politik am Zug. Ich wünsche euch schöne und erholsame Ostern und jetzt kommt mein Lieblingssatz. Und hoffe trotzdem noch ein bisschen, dass wir noch ordentlich Trubel bekommen über die Feiertage und den Wolf freilassen können.
Ja, so,
XY und ich gucken regelmäßig in unsere Mails. Falls sich doch noch was tut, würden wir euch dann gegebenenfalls kontaktieren. Herzliche Grüße. Ich liebe alles daran. Da sitzen ja auch nur Menschen. Menschen mit einem klaren Verstand, die auch am 2. April gesagt haben, Mensch, der Wolf muss jetzt in die Freiheit. Wir haben Ostern. Leute, Politik ist am Zug. Kommt mal in die Pötte. In dem Zusammenhang sei Björn Seppke nochmal erwähnt. Der hat am 5.4. ja einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung eingereicht beim Verwaltungsgericht in Hamburg. Der hat sich Ostern komplett um die Ohren gehauen. Der hat 11 Stunden daran gesessen. Gesellschaft zum Schutz der Wölfe, kennt ihr, ne? Björn Seppke war auch im Podcast schon mehrfach zu Gast. Eingereicht, 5.4. konnte dann zurückgezogen werden, weil wir wissen ja bereits, der Wolf wurde ausgewildert am Ostermontag.
Und Trouble hat es ja auch gegeben. Es gab ja diese große Demo in Hamburg, wo ich auch mit meinem Sohn gewesen bin, wo ja für die Freilassung dieses Wolfes demonstriert wurde. Und da muss man auch noch mal erwähnen, dass sehr viele Passanten da vorbeikamen, sich mit uns unterhalten haben und alle waren der Meinung, lass den armen Kerl doch frei. Also keiner war irgendwie dagegen oder so. Also die Bevölkerung ist gar nicht so. Und obwohl ja in den Medien da Panik geschoben wurde und das immer als Angriff bezeichnet wurde, fälschlicherweise, trotzdem waren alle, die mit uns gesprochen haben, da absolut für diesen Wolf und haben gesagt, Mensch, lass den doch einfach frei, der ist doch völlig harmlos.
Und das zeigt eben halt auch, dass wir doch eine ganze Menge erreichen können, wenn wir uns zusammenschließen und wenn wir was tun, oder?
Richtig, genau, ja. Und das sollten wir auch tun.
Und das werden wir auch weiter tun.
Ja, genau.
Das ist eine Aufforderung. Ich liebe diese E-Mail. So, also der Wolf wurde besendet, das haben wir jetzt gerade schon gehört. Und dazu gibt es jetzt auch hier einen Auszug aus den uns vorliegenden Dokumenten. Da gibt es jetzt einfach nur so ein paar Stichproben draus, ne? Also da geht es ja zum Beispiel um die Kosten, ne? Fragen sich viele. Die Kosten für die Besenderung und das Monitoring trägt das EU-Live-Projekt. Hamburg muss nur die Kosten für die Bereitschaft der Jäger zahlen. Der Sender ist 1 bis 2 Jahre aktiv. Das Monitoring läuft über den gesamten Zeitraum im Live-Projekt in Niedersachsen. Die Tracking-Daten laufen beim EU-Live-Projekt auf und werden dann gegebenenfalls an die Behörden weitergegeben. Es gibt eine Meldekette zwischen den Überwachenden und den Jägern. Es gibt einen privaten Jäger und einen Jäger aus der Verwaltung, die sich bereit erklärt haben, weitere Jäger sollen hinzukommen. Die Jäger stehen 24/7 in Bereitschaft, da steht da alles drin, ne? Und da steht auch drin, ein Jäger koordiniert das alles und nur er kennt die Namen der anderen. Naja, in den anderen Bundesländern sind jeweils eigene Zuständigkeiten gültig. Ja, so, jetzt fragen sich natürlich alle, what the hell ist dieses Live-Projekt? Da haben wir im Podcast schon mal kurz drüber berichtet mit Ines. Das ist ein Projekt, so ein Forschungsprojekt, wo es so um die Koexistenz Wölfe und so weiter geht. Unter anderem sind Jäger daran beteiligt. Also zumindest sind Jäger Unterstützer und Stakeholder. Und im Projekt Live Wild Wolf in Deutschland ist der Deutsche Jagdverband direkter Förderpartner. Mhm. Das muss man einfach nur wissen. Das kommentieren wir jetzt gar nicht, weil das haben die Behörden aus der Hand gegeben. Sie müssen das auch nicht bezahlen. Das wird übernommen von diesem Projekt. Und dieses Projekt ist eben halt in Teilen in jägerlicher Hand, beziehungsweise wird von Jägern unterstützt. Mehr ist dazu nicht zu sagen. Mhm. So, aber etwas anderes macht uns große Sorge. Und zwar steht das in der UIG-Anfrage, also in der Antwort auf unsere Anfrage drin. Und ich glaube, es wurde aber auch öffentlich kommuniziert, es liegt für GW5505M eine Entnahme, also eine Abschussverfügung vor. Für 12 Monate, und zwar für den Fall, dass er das Hamburger Stadtgebiet betritt. Auf der anderen Seite haben wir dann in den Unterlagen aber auch eine juristische Stellungnahme gefunden, die genau das ad absurdum führt. Laut dieser Stellungnahme muss nämlich erst eine akute Gefahrenlage vorliegen.
Es ist zwingend Voraussetzung, dass die Gesundheit des Menschen in Gefahr ist.
Das steht in dieser juristischen Stellungnahme, aber in der UIG-Anfrage steht einfach nur drin, betritt der Hamburger Stadtgebiet, ist er fällig. Und dann funktioniert sofort diese Meldekette, von der wir eben gerade gesprochen haben. Da sind 24/7 irgendwelche Rufbereitschaften und. Und das würde dann für diesen Fall der Fälle sehr schnell gehen. Allerdings, Vorsicht, liebe Jagenden, so einfach wird das nicht gehen. Denn in den Unterlagen steht drin, dass die Voraussetzungen für einen Abschuss gegeben sein müssen. Und die Voraussetzungen sind nicht, dass der Wolf alleine das Stadtgebiet betritt, sondern dass dann eine akute Gefahrenlage besteht.
Genau.
Und das muss erstmal passieren. Also ich glaube, das ist bei diesem Wolf nahezu ausgeschlossen.
Das denke ich. Und hier steht auch ganz deutlich drin, muss eine entsprechende Ausnahme zur letalen Entnahme des Tieres zum jetzigen Zeitpunkt mit hoher Wahrscheinlichkeit als rechtswidrig anzusehen sein.
Da haben wir es schwarz auf weiß, ja.
Genau, ja.
Dann wollen wir mal hoffen, dass sich alle dran halten und dass sich hier niemand über Recht und Gesetz stellt. Am letzten Freitag kam plötzlich die Nachricht, der Hamburg-Wolf ist tot. Die Umweltbehörde teilte in einer Presseerklärung oder auf Anfrage einer Nachrichtenagentur mit, dass die automatisierten Daten des Ortungshalsbandes Ende Mai abrupt abgebrochen seien und weder Wolf noch Sender bei einer Suchaktion gefunden wurden. Fachleute gehen deshalb davon aus, dass das Tier tot ist und der Sender zerstört wurde. Damit hat sich die Bukea ganz schön aus dem Fenster gelehnt, weil das ist reine Spekulation.
Ja, aber leider nicht ausgeschlossen. Ich hoffe ja, dass das nicht so ist.
Genau, aber ich habe jetzt auch zu diesem Thema mal so ein bisschen rumtelefoniert und mich mit Leuten unterhalten, die tatsächlich auch schon eine große Anzahl Wölfe besendet haben und auch die Tracking-Daten bei sich auf dem Handy hatten über Wochen, Monate. Und die haben mir gesagt, dass das öfter passiert, dass so Funkverbindungen abbrechen und dass das zunächst erstmal nichts heißen muss. Also um nicht zu sagen, es gibt sogar die Aussage, hey Leute, ballflach, das heißt erstmal noch gar nicht, sowas passiert öfter. Es kommt hinzu, dass die Bukea anfangs den Sender viertelstündlich hat senden lassen, ja? Also dieses Funksignal ging viertelstündlich raus. Also da hat die Batterie schon mal ordentlich gelitten, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie lange die das durchgehalten haben, steht ja auch in den Unterlagen drin. Viertelstündlich ist natürlich viel zu viel, viel zu oft. Die wollten auf Nummer sicher gehen, trotzdem, damit rockst du die Batterie natürlich runter. Vielleicht ist sie kaputt, vielleicht gibt's einen technischen Fehler. Manchmal fallen die sogar auch ab. Ja, und hier in diesem Fall ist es zum Beispiel so gewesen, dass dieser Wolf, der ist tatsächlich nicht nur also getrackt worden über dieses Funksignal, sondern der ist auch mehrfach in Kameras aufgetaucht. Diese Sendehalsbänder, die haben so erkennbare Nummern. Das heißt, wenn die in irgendeine Fotofalle reinlaufen, dann sieht man, welcher Wolf das ist, ja, an dem Halsband. Und der ist mehrfach reingelaufen, ne? Da weiß man ja, dass der in Rothenburg war, ne? Und in Dümme jetzt zuletzt in Niedersachsen. Und das ist eben halt jetzt nicht mehr passiert. Aber es kann durchaus passieren, dass, auch wenn das Halsband jetzt kaputt ist, nicht mehr sendet, dass er trotzdem nochmal irgendwann wieder in eine Fotofalle läuft. Man weiß, man wusste, dass der Wolf immer 1 bis 1,5 Wochen an einem Ort war. Das haben die Tracking-Daten hergegeben. Und dann hat er sich weiter bewegt. Und es ist also durchaus möglich, dass jetzt der Sender vielleicht nicht mehr sendet, dass er vielleicht in irgendeiner Region ist mit ganz dichten Bäumen. Auch da habe ich mir sagen lassen, kann es sein, wenn das wirklich richtig dicht ist, dieses grüne Blätterwerk, dass dann manchmal Funksignale gar nicht rausgehen. Das hat es auch schon gegeben. Jetzt im Sommer, ne? Dichtes Blätterwerk und so weiter. Also es gibt viele, viele Gründe zu der Hoffnung, dass dieser Wolf noch lebt und irgendwann wie Kai aus der Kiste wieder auftaucht. Das hat es wohl schon mehrfach gegeben und auch nach sehr langer Zeit. Einer der Besenderer hat mir erzählt, er hat regelmäßig schlaflose Nächte, wenn die Wölfe nicht mehr senden. Und dann geht es in der Regel immer aber gut aus. Wollen wir mal davon ausgehen, dass es hoffentlich in diesem Fall auch so ist. Ne? In diesem Zusammenhang möchte ich noch mal ganz kurz erwähnen, dass nachdem das Verschwinden des Hamburg-Wolfs bekannt wurde, die Taskforce Artenschutz eine Belohnung für Hinweise ausgelobt hat am letzten Wochenende. Ich erzähle das deshalb, weil da ist ganz schön was zusammengekommen und ich möchte ganz kurz darüber aufklären. Also gesucht werden handfeste Beweise zum Verbleib des toten Tieres, ne, zum Verbleib des Sendehalsbandes oder im Falle einer illegalen Tötung eben halt gerichtsfeste Beweise, die zur Ergreifung der Täter oder der Täterin führen. Ne? Die Belohnung wurde mit 500 Euro gestartet und ist jetzt aktuell bei 1.800 Euro. Wichtiger Hinweis, sämtliche unter dem Verwendungszweck Hamburg-Wolf eingehenden Gelder stehen zu 100% für die Belohnung bereit und werden nicht anderweitig verwendet. Sollte der Wolf, also was wir ja alle hoffen, wohlbehalten wieder auftauchen, werden alle mit dem Betreff Hamburg-Wolf eingegangenen Spenden vollständig zurückerstattet. Ne? Also Transparenz und Ehrlichkeit haben hier bei der Taskforce einfach mal oberste Priorität. Mhm. Wer die Belohnung weiter erhöhen möchte, kann dies per Überweisung tun. Wir verlinken einfach mal den Spendenlink in den Shownotes.
Ja, ich glaube, man kann sogar das ankündigen und muss gar nicht direkt das Geld überweisen, sondern ich glaube, es reicht auch, wenn man sagt, falls der Täter, der vermeintliche Täter, ergriffen wird, dass dann die Belohnung fließt, oder?
Ja, das glaube ich jedenfalls. Also ich glaube, in dem Fall ist es gut, wenn das Geld ankommt, dann kann man auch schnell handeln. Ich weiß, wir haben es in Treuen Brietzen so gemacht, da warst du ja auch eine der Spenderinnen. Ja. Da habe ich zum ersten Mal von dir gehört, das ist über 2 Jahre her. Da haben wir auch eine Spendenaktion gemacht, genau. Und da haben wir das so gemacht, dass man das ankündigen konnte und im Fall der Fälle wir dann da quasi die Optionen gezogen hätten, hier geht das Geld jetzt ein, aber es kommt zurück, ne, wenn wenn der Wolf jetzt doch lebt und so weiter. Also wir fassen zusammen, alle Spekulationen, trotzdem, ich glaube, wir alle haben ein schlechtes Bauchgefühl, ne, weil wir wissen ja auch, dass der Wolf medial gehetzt wurde. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Und viele Jäger zum Beispiel gar nicht an einer sachlichen Diskussion und an solchen Fakten, wie wir sie hier gerade liefern, interessiert sind. Viele Jäger jedenfalls nicht. Also für mich zeigt dieser Fall große Schwachstellen auf. Ne? Die allermeisten Schwachstellen betreffen die Kommunikation. Ich finde, und da jetzt mal bitte wirklich ein Appell an alle Behörden, die mit sowas zu tun haben, es wird nicht transparent genug kommuniziert seitens der Behörden. In dem Fall Bukea wissen wir ja nun, die haben alles vorliegen, um Licht ins Dunkel dieses Falls zu bringen. Das haben sie nicht getan. Wir mussten erst unsere UIG-Anfragen zünden, damit die aktiv werden, uns die geben und wir die jetzt kommunizieren. Aus meiner Sicht, finde ich, kann und sollte eine Behörde ruhig mal Haltung zeigen. In dem Fall hätte ich es ganz toll gefunden, wenn die Bukea einfach eine Pressekonferenz gemacht hätte. Eine große Pressekonferenz, meinetwegen auch mit Experten, ne, wo man auch Fragen stellen kann, wo man aber genau diese Dinge, die wir hier wissen und übrigens auch die Widersprüche, man kann ja, wir haben das heute auch getan, offen kommunizieren. Die Frau hat selber gesagt, sie wurde gebissen. Die anderen haben das aber nicht gesehen. Die sagen, nee, die wurde nicht gebissen. Aber das sind ja alles Dinge, die kann man doch transparent kommunizieren. Warum denn nicht? Die Menschen im Land haben ein Recht auf die Wahrheit. Und ich bin ganz sicher, dass die allermeisten Menschen im Land da draußen damit umgehen können. Mit solchen Widersprüchen, mit solchen Dingen. Hauptsache, sie bekommen Fakten und können sich eine eigene Meinung bilden.
Richtig. Und dann wäre auch diese Desinformation in den Medien und in der Politik, wäre der Wind aus den Segeln genommen, wenn es eine Pressekonferenz der Behörde vorher gegeben hätte. Ne? Die haben ja alle wild drauf losgeschrieben.
Genau. Und insofern trifft die Medien schon eine Schuld, weil sie haben das Maß einfach überschritten an Sachlichkeit. Absolut. Aber sie hatten ja auch nichts, auf das sie sich berufen konnten. Deswegen, also es wäre doch vielleicht in Zukunft gut, wenn man sagt, okay, auch manchmal ist es unbequem und manchmal sitze ich denn da und habe wirklich auch hektisch Flecken, weil ich weiß, da sind besonders kritische PressevertreterInnen, aber ich muss mich dem stellen und ich kann doch auch mal einfach menschlich sein und sagen, ja, das ist der Stand der Dinge, ne? Wir möchten Sie aber transparent aufklären, die Öffentlichkeit hat ein Recht darauf, nehmen Sie das bitte und bilden sich Ihre eigene Meinung. Und hier gibt es so viele Dinge, die wir hier heute wirklich ins Feld geführt haben, die in den Akten in der Schublade liegen, dort gehören sie nicht hin, sie gehören in die Öffentlichkeit.
Genau. Ja.
Kerstin, Fakes in den Medien, da sind wir nochmal bei dem Thema. Die Darstellung des Vorfalls als Attacke, als Angriff ist das zentrale Problem, weil dieser Vorfall ist durch die Medien in eine Ecke gestellt worden, aus der er jetzt nicht wieder so leicht rauskommt. Trotzdem müssen wir hier und heute jetzt nochmal über die Fakes in den Medien sprechen.
Ja, das ist wirklich ein Armutszeugnis für die Medien mal wieder, die nur von Angriff und Attacke sprechen, ohne überhaupt eine Ahnung zu haben. Und ich meine, die hätten sich ja auch mal erkundigen können, wie wir das ja auch gemacht haben. Und dann schreiben, dass es eine Panikreaktion war, eine reine defensive Panikreaktion. Stattdessen wird überall von Attacke und Angriff gesprochen, was es definitiv nicht war. Das ist also mal wieder ein Fall einer absoluten Desinformation. Ich habe hier mal zwei Beispiele nur. In der Aachener Zeitung zum Beispiel steht wörtlich: Der nach einem Angriff auf eine Frau vor einer Woche mitten in Hamburg eingefangene Wolf ist wieder frei, also wieder das Wort Angriff. Im Tagesspiegel steht in einer Überschrift: Durch Hamburg geirrt, Frau attackiert, ausgebildeter Wolf ist wahrscheinlich tot. Man muss dazu sagen, dabei stammen die Begriffe Attacke und Angriff überwiegend aus dem dpa-Nachrichtenticker, was dann mal wieder gerne von allen Zeitungen, habe ich ja in der Folge 95 schon drüber gesprochen, dass da auch gerne voneinander abgeschrieben wird und man damit so ein Schneeballsystem hat, ne? Dass das dann immer wieder reproduziert wird und immer wieder wiederholt wird und so gelangen die Desinformationen auch in die letzte Ecke der kleinsten Zeitung.
Richtig. Was in der letzten Maiwoche auch mir ins Auge gefallen ist, ist ein Artikel in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung, relativ zeitgleich mit dem im Nachhinein, wie wir wissen, Verschwinden des Hamburger Wolfs, hat nochmal die CDU nochmal richtig eine Welle gemacht in den Medien und hat darauf hingewiesen, dass eine Gefahr für Menschen besteht durch die Freilassung des Wolfes. Hat ein bisschen jetzt ein Geschmäckle im Nachgang, wenn wir uns das zeitlich angucken, Ende Mai, ne, haben die nochmal richtig Gas gegeben.
Ja.
Also das sind alles so Dinge, die, ja, da treibt das Blüten. Das ist unglaublich. Es ist nicht mehr aufzuhalten, glaube ich. Es ist so schlimm.
Ja, das ist erschreckend.
Aber eine zentrale Rolle spielt ja auch die Jägerschaft dabei.
Ja, ich habe hier zum Beispiel eine Aussage der Landesjägerschaft Niedersachsen, habe ich auch in den Bukea-Akten gefunden. Die sagen, das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen, für den Wolf war der Biss eine positive Erfahrung. Also jeder mit gesundem Menschenverstand weiß aufgrund dieser Geschichte des Wolfes, dass das, also das ist an Absurdität ja nicht mehr zu überbieten, finde ich, ne? Erstmal ist es gar nicht klar, ob es ein Biss war oder eine Kralle. Alle Wissenschaftler sind sich ja einig, das haben wir ja jetzt wirklich auseinandergenommen, dass es sich ausschließlich um eine Panikreaktion eines extrem in die Enge getriebenen Wildtieres handelte. Und die Wissenschaftler werten die Erfahrung des Wolfes mit der Frau als extreme negativ oder überhaupt mit Menschen in dieser Situation als extreme Negativkonditionierung. Und dann kommt die CDU daher, die Landesjägerschaft daher und sagt allen Ernstes, für den Wolf war der Biss eine positive Erfahrung. Und deswegen.
Also glaubst du, die wissen das nicht besser? Ich meine, wir wissen, dass Jäger wenig über Wölfe wissen. Das ist ein Fakt, weil sie es auch in der Ausbildung nicht lernen.
Ja, ja.
Glaubst du, die machen das mit Absicht oder glaubst du, die plagt die Unwissenheit wirklich?
Ich glaube, da kommt beides zusammen. Also ich glaube, die Unwissenheit ist sehr groß, aber also hier kann ich schon auch eine böse Absicht, glaube ich, drin erkennen.
Ich weiß gar nicht, was ich schlimmer finde.
Ja, ja. Ja, und die Kombination ist der Super-GAU.
Mhm, absolut. Es gibt aber noch weitere Aktivitäten der Landesjägerschaft Niedersachsen.
Ja, besonders von dem Präsidenten Damann Tamke, der ja auch Präsident des Deutschen Jagdverbandes ist. Da habe ich auch mal so ein paar Sachen von ihm rausgesucht. Zum Beispiel hat er vor dem Agrarausschuss des Bundestages am 23.02.26 gesagt, die Frage ist nicht, ob wir ihn, also den Wolf, managen, sondern wie. Dann hat er am 5.03. vom Landesjagdverband Schleswig-Holstein gesagt, die Jägerschaft werde ihren Beitrag leisten, um Konflikte durch die starke Populationszunahme des Wolfes zu minimieren. Also da suggeriert er eine starke Populationszunahme im Jahr 2026, was schon längst widerlegt ist laut DBBW. Es stagniert nämlich der Bestand im Moment des Wolfes und das ist also, das muss er eigentlich wissen, als wenn er Präsident ist des Deutschen Jagdverbandes. Da muss er eigentlich wissen, dass es im Moment überhaupt keine starke Populationszunahme mehr gibt. Dann ist noch ein älteres Statement von ihm. Damann Tamke forderte, ein regional differenziertes Bestandsmanagement zu ermöglichen. Dies sei die Erwartungshaltung der Menschen im ländlichen Raum. Also da möchte ich mich mal von distanzieren. Ich bin ein Mensch im ländlichen Raum. Und wie ich ja in der Folge 95 schon erzählt habe, haben wir sogar auch Weidetiere, nämlich Schafe. Und da möchte ich mich deutlich von distanzieren. Ich stehe da nicht hinter und das ist nicht meine Erwartungshaltung als Mensch im ländlichen Raum. Also das möchte ich mir jetzt nicht überstülpen lassen von dem. Dann ist auch ganz interessant, was er auch 2026 in der Pirsch von sich gegeben hat. zu Wolfsabschüssen. Unsere klare Empfehlung lautet, behaltet diesen jagdlichen Erfolg, muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, diesen jagdlichen Erfolg für euch. Ich rate dringend davon ab, Bilder zu posten oder das Thema öffentlich zu machen. Das hat nichts mit Feigheit zu tun, sondern mit Verantwortung gegenüber unseren Mitgliedern. Das finde ich auch sehr bemerkenswert.
Sprachlos. Das höre ich zum ersten Mal.
Ja, dann hat er sich noch geäußert, auch 2026 beim Pirsch-Interview auf der Grünen Woche. Dabei sind sich alle einig, Wölfe, die Nutztiere reißen, müssen entnommen werden. Notfalls auch ein ganzes Rudel. Und da verschweigt er ja mal wieder, ob die überhaupt geschützt waren, ne? Alle, die Nutztiere reißen, müssen entnommen werden. Notfalls das ganze Rudel abknallen, klar. Aber Herdenschutz wird da völlig vernachlässigt.
Also das geht ja gar nicht drauf ein. Nee, das interessiert die Jägerschaft nicht. Das ist für die kein Argument, ja.
Genau, denn auch bei der DBBW kann man deutlich nachlesen, dass mindestens 75% aller Nutztierrisse bei ungeschützten Nutztieren stattfanden. Das muss man dann in dem Zusammenhang auch mal erwähnen. DJV-Kernforderungen zum Jagdrecht, das Erlegen von Problemwölfen, im Einzelfall auch gesamter Rudel, müsse ganzjährig ohne behördliche Anordnung möglich sein. Tja, das schlägt ihm fast den Boden aus.
Ja.
Ganzjährig ohne behördliche Anordnung. Ganz ungesehen, ob da die Nutztiere geschützt waren oder nicht.
Kann sich jetzt jeder seinen Teil zu denken und sich auch eine eigene Meinung bilden. Leider reiht sich die Politik ja auch vermehrt in diesen Kanon ein. Hier gibt es Beispiele, vor allem bei den rechten Parteien, Kerstin. Nochmal so ein paar Fakes der CDU.
Fakes der CDU. Ich habe da mal eine Pressemitteilung vom 10.04.26 der CDU Schleswig-Holstein-Fraktion. Da will ich auch mal so ein paar Auszüge vorlesen, wo einem auch wirklich die Nackenhaare hochstehen. Da steht doch wirklich drin, der Angriff auf eine Passantin mitten in der Hamburger Innenstadt. Also Angriff wieder. Und dann steht da wörtlich das aggressiv bissige Verhalten des Wolfes, das zu erheblichen Verletzungen geführt hat. Das ist ein Originalzitat. Das ist eine grobe und hetzerische Desinformation. Ne? Denn es war ja, wie wir jetzt wirklich wissen, kein Angriff, sondern eine defensive Panikreaktion. Das schreiben die wirklich in einer öffentlichen Pressemitteilung. Aggressiv bissiges Verhalten. Dann schreiben die, die übereilte Auswilderung in ein der Öffentlichkeit anfänglich unbekanntes Gebiet verschiebt das Problem in andere Bundesländer und gefährdet dort die Sicherheit der Bevölkerung.
Das ist unglaublich. Wirklich.
Ja, denn die Auswilderung wurde ja von allen Wissenschaftlern ausdrücklich empfohlen, da von dem Wolf keine Gefahr ausgeht. Ne? Im Gegenteil wurde durch die extreme Negativkonditionierung eine extreme Scheu vor Menschen prognostiziert. Dann schreibt er auch noch, das ist unfassbar, dann schreibt die CDU Schleswig-Holstein, wir haben bereits jetzt eine nachgewiesene erhebliche Überpopulation in Deutschland. Das ist wissenschaftlich völlig absurd, völlig widerlegbar auch. Da muss man nur beim DBBW mal schauen oder auch wissenschaftliche Gutachten und Einschätzungen mal durchlesen. Wie gesagt, der Bestand stagniert im Moment, nachdem sich das Wachstum schon in den letzten Jahren deutlich verlangsamt hat. Das lässt sich alles wissenschaftlich verifizieren. Das ist einfach eine grobe und hetzerische Desinformation, was natürlich auch ein Bild auf die CDU wirft, was für eine demokratische Partei eher ein bisschen peinlich ist, finde ich.
Die haben auch geschrieben in diesem Papier, wir sollten uns an den bewährten Modellen wie in Schweden und Frankreich orientieren.
Ja, genau. Und das ist auch wissenschaftlich verifiziert, dass die Wolfspopulation in Schweden extrem unter Inzucht leidet durch diese starke Bejagung und diese Tötungen, die da immer stattfinden. Und weil die schwedische Regierung das nun auch mal endlich erkannt hat, ist die Jagd nun dort gerichtlich gestoppt worden.
Na, das ist ein schönes Beispiel für uns. Das wird hier genauso passieren. Du hast persönliche Erfahrungen im Austausch mit der Bundestagsfraktion der CDU.
Ja, ich hatte viele Parteien und Abgeordnete des Deutschen Bundestages angeschrieben und appelliert, gegen die Aufnahme des Wolfes in das Bundesjagdgesetz zu stimmen. Und die CDU, wohlgemerkt Bürgerkontaktstelle, schickte mir dann eine Standardantwort mit vielen nicht der Realität entsprechenden Narrativen. Und diese habe ich dann ausführlich widerlegt in meiner Antwort-E-Mail mit Angabe verifizierter Quellen und ich bat um eine Stellungnahme dazu. Aber die Abteilung Bürgerkontakt der CDU war sich für eine Antwort wohl offensichtlich zu schade. aber wahrscheinlich auch, weil sie den wissenschaftlichen Quellen nichts entgegenzusetzen hatten und ich damit deren Unwahrheiten in ihrer E-Mail ja entlarvt hatte. Also für mich stellt sich die CDU in vielen Teilen im Moment als wissenschaftsfremd dar. Sie bedient unwahre Narrative und ich finde, das ist ein schockierendes Verhalten einer demokratischen Partei, die sich ja Demokratische Partei der Mitte nennt.
Und auch noch christlich.
Ja, genau. Und noch christlich. Und,
aber du weißt ja, das zieht sich durch viele Themenbereiche, dass die jetzt Wissenschaft leugnen, dass die sich über Gesetze hinwegsetzen. Das haben wir ja genau. In vielen Bereichen aktuell. Der Wolf ist vielleicht sogar unser kleinstes Problem, was wir momentan haben. Aber für uns ist es das zentrale Problem, weil wir ja hier antreten, um für die Wölfe zu kämpfen.
Und ja, und der Wolf ist ja auch absolut wichtig für die Biodiversität und besonders jetzt in der Zeit des größten Artensterbens seit Verschwinden der Dinosaurier. Und der Wolf, das sagen auch alle wissenschaftlichen Studien, ist so wichtig für den Wald und auch für die Wildtierpopulation. Und deswegen ist das für mich auch logisch überhaupt nicht nachvollziehbar, dass einige Jäger so dermaßen gegen Wölfe sind. Denn der Wolf kann doch auch ein Jagdkumpel sein oder ein Jagdhelfer. Er hält die Wildpopulation gesund, indem er alte, kranke Tiere reißt. Er kann bei der Bekämpfung von Seuchen mithelfen, wie bei der ASP, die ja im Moment überall grassiert. Also ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, wie ein Jäger gegen das heimische Wildtier Wolf sein kann.
Was kann man dagegen machen? Wie kann man dagegen vorgehen, wenn Parteien so sind wie die CDU im Moment?
Also erstmal müssen wir die Unwahrheiten und falschen Narrative enttarnen, durch Hinterfragen, Recherchieren und natürlich gestützt durch Fakten. Und wir müssen sensibilisieren gegenüber der populistischen Agenda der CDU.
Das tun wir
und
hier.
Genau. Und letztendlich ist es natürlich auch eine Wahlentscheidung. Will ich eine Partei wählen, die so agiert, die so wissenschaftsfremd agiert? Will ich das wirklich für Deutschland haben? Oder setze ich mein Kreuzchen lieber woanders hin?
Ich finde das ganz spannend in dem Zusammenhang. Es gibt tatsächlich CDU-Mitglieder, auch teilweise Politiker, die sich absolut abgrenzen von diesem Weg, den die CDU hier eingeschlagen hat. Und es gibt durchaus Mitglieder, die auch richtig aktiv werden. Ich bin mit einem in Kontakt, auch in Norddeutschland. Der konnte das erst alles gar nicht glauben. Und Der hat mich dann immer angeschrieben, sag mal, was kannst du dazu sagen? Ich habe das hier gelesen und so, ne? Und dann habe ich ihm das ganz kurz erläutert und dann haben wir Links ausgetauscht. Und dann, das kann nicht wahr sein, was machen die hier? Und dann hat er die konfrontiert damit und muss jetzt feststellen, dass die aber bei ihrer harten Linie bleiben. Und diese Person hat jetzt zu mir gesagt, ich bin da zwar Mitglied, aber wählen kann ich ja was anderes. Fand ich so toll. Also und es gibt wirklich so tolle Mitglieder bei der CDU und ich sag mal so, es gibt auch tolle PolitikerInnen, MinisterInnen von der CDU, die echt in Ordnung sind, ne? Und so die CDU der alten Schule, die ich noch so kenne, ne, aus meiner Jugend. Und das, was ich aber jetzt hier, das befremdet mich, da kriege ich richtig, richtig Gänsehaut, weil das ist so.
Befremdet auch die langjährigen CDU-Mitglieder.
Genau.
CDU-Wähler auch. Ich habe ja auch schon mit mehreren gesprochen. Also die jetzt sagen, nee, also das kann ich nicht mehr, die kann ich nicht mehr wählen. Die sind für mich unwählbar geworden. Aber das ist ja wie bei den Jägern auch. Auch bei den Jägern sind ja längst nicht alle gegen Wölfe, aber die anderen sind die Lauteren.
Genau.
Die sind einfach lauter. Und deswegen auch mein Appell an alle CDU-Wähler, Mitglieder und Jäger, werdet lauter. Alle, die ihr pro Wolf seid oder auch neutral dem Wolf gegenübersteht, macht was gegen diese Desinformation und gegen diese Hetze.
Ich möchte in dem Zusammenhang auch nochmal sagen, das gibt tatsächlich, und da muss ich dir echt recht geben, ich traue mich, die These in den Raum zu stellen, dass die allermeisten Jäger das, was hier gerade passiert, gar nicht wollen.
Genau.
Das ist das eine. Das andere ist, es gibt in der Jägerschaft echte Koryphäen, die gerade dabei sind, die Jagd für die Zukunft zu modellieren. Denkmodelle und teilweise sogar schon wirklich aktiv. Da kann ich jetzt noch nicht drüber reden, aber es gibt schon so ein paar Sachen, die gerade in der Umsetzungsphase sind, wo man schon mal Dinge ausprobiert. Mhm. Dann gibt es Jäger, die mir vertraulich Informationen geben, die natürlich bei mir vertraulich bleiben, die mir aber helfen, mich stark zu machen. Für die Wölfe, für unsere Ökosysteme, für die Natur. Niemals gegen irgendjemanden. Ich möchte niemals in die Ecke gestellt werden, dass ich gegen bin. Nein,
nee,
ich sitze, genau, wir sind doch hier, weil wir für etwas sind. Wir setzen uns für etwas ein. Und wir sind angewiesen auf Informationen. Es gibt viele, die mir schon vertrauen und mir Informationen geben. Und ich kann immer nur an dieser Stelle sagen, euer Vertrauen wird niemals enttäuscht werden. Also wer auch immer meint, er müsste mir Informationen geben, her damit. Es bleibt unter uns und wenn ich aktiv werden soll, dann nehme ich das als Handlungsempfehlung auf und ansonsten, wenn nicht, nicht. Aber es ist halt wichtig, dass wir ein umfassendes Bild von allem haben, auch was da draußen passiert, gerade mit Blick auf diese ganzen Abschussverfügungen. Ja, die passieren ja jetzt alle im Verborgenen. Ich erinnere an dieser Stelle an die Uckermark, wo wir vor 2 Tagen erfahren haben, dass es dort eine Abschussverfügung auf eine laktierende Fee gibt.
Ja.
Es ist unglaublich.
Es ist auch unglaublich. Das sagt ja sogar der Daman Tamke, dass man das nicht tun darf. Der hat doch vor kurzem so eine Pressemitteilung rausgegeben, dass man eben nicht die Elterntiere erschießen darf.
Erst die Welpen und dann die Elterntiere. Ne? Das steht da ja auch drin in dem Papier. In dem Fall ist es eben halt so, dass man das weiß, dass die in der Aufzuchtphase sind. Wir haben ja im Moment auch Elterntierschutz, ne? Und trotzdem wollen die entnehmen. Und das ist ja heimlich. Das ist ja durch eine gezielte Indiskretion überhaupt ans Licht gekommen. Freundeskreis Freilebender Wölfe hat natürlich schon sofort juristisch dagegen agiert und hat alles in die Wege geleitet. Aber es bleibt natürlich weiterhin brandgefährlich, weil, malen wir uns doch jetzt mal aus, die töten beide Elterntiere. Dann sind da jetzt, also im Raum stehen 8 Welpen. Die sind jetzt 8 Wochen alt. Jetzt ganz kurz, ich brauche keine Fantasie, um mir auszumalen, was jetzt mit denen passiert.
Die werden sterben. Die werden verhungern.
Okay.
Ja, das ist schwer auszuhalten und auch eigentlich undenkbar für die heutige Zeit, dass sowas überhaupt angedacht wird.
Weißt du, was ich da gehört habe, wie die vorhaben, das Problem zu lösen?
Ich kann es mir fast denken.
Nee. Mir ist zugetragen worden, die wollen die Welpen dann suchen und versorgen.
Ja.
Das ist eine Straftat. Das ist Nachstellen einer streng geschützten Art.
Ja, stimmt.
Ja? Also das steht in einem Papier angeblich drin. Es wird wirklich mit jedem Tag kommen neue Sachen ans Licht, wo man sich fragen muss, was geht da ab in der Uckermark im Verborgenen? Zum Glück ist es an die Öffentlichkeit gelangt und man kann dazu auch nur sagen, also es wird jetzt öfter so sein, dass solche Sachen an die Öffentlichkeit kommen, denn es gibt noch ein paar andere Sachen, die wir auf diesem Wege erfahren haben. Jetzt nicht in der Uckermark, überall anders, ne? Also wichtig ist einfach zu wissen, für die Leute, die sowas zu verantworten haben, die Jagdbehörden und so weiter vor Ort, vorsichtig. Bleibt schön bei Recht und Gesetz, weil immer mehr Menschen mit einem gesunden Verstand, mit dem Herz und mit Empathie, mit einem Gerechtigkeitsempfinden, Rechtsempfinden und Demokratiebewusstsein sagen, ohne mich.
Genau. Genau, auch unter den Jägern und auch unter CDU-Wählern, um das nochmal zu sagen.
Ne? Absolut.
Ja, gibt es auch, auf jeden Fall. Und die sind vielleicht sogar in der Mehrheit, nur eben, wie gesagt, die anderen sind im Moment lauter.
Genau, und deswegen, also es ist wirklich jetzt in Zukunft damit zu rechnen, dass solche Sachen öfter auffliegen und die Folgen daraus, die müssen wir jetzt gar nicht nochmal erwähnen. Wir werden auf jeden Fall, und das ist auch ein Versprechen, was wir jetzt geben, wir werden natürlich nicht locker lassen, ganz im Gegenteil. Wir werden jetzt erst recht weitermachen. Es gibt sehr, sehr viel zu tun und für alle da draußen, die uns jetzt hier zuhören und die jetzt auch am Rand der Verzweiflung sind, so wie ich übrigens auch jetzt gerade, man kann trotzdem aktiv werden und ich bitte euch einfach, habt Augen und Ohren offen. Ihr kriegt so viel mit in der Umgebung. Wenn ihr im ländlichen Raum wohnt, da wird schnell mal abends am Stammtisch irgendwie darüber geredet, was jetzt wieder ansteht, welches Schaf gerissen wurde und wie viele Wölfe dafür sterben sollen und wo. Es hat nichts mit Petzen zu tun, wenn man sagt, ich stehe für Recht und Ordnung ein. Es ist einfach,
das ist sogar die Pflicht.
Eigentlich
Unrecht,
ja, ne?
Unrecht sichtbar zu machen. Es gab ja schon viele illegale Tötungen, es ist ja leider noch keiner aufgeklärt worden, aber irgendwann wird es mal den einen Fall geben, der aufgeklärt wird. Und dann wird es auch harte Strafen geben müssen und wird es auch geben, da bin ich fest von überzeugt.
Da bin ich auch fest von überzeugt. Wir haben uns ja vorgenommen, wir machen mal demnächst eine Folge zu diesen ganzen illegalen Tötungen, die es schon gegeben hat in der Vergangenheit. Wir reihen das nochmal aneinander auf und sprechen da mal drüber. Dafür haben wir uns jetzt verabredet, noch in diesem Sommer. Aber auf jeden Fall ist es so, dass wenn ihr erstmal Augen und Ohren offen haltet, wenn ihr auch draußen im Wald seid, beobachtet einfach die Situation, was geht da ab, ne? Was läuft da vielleicht nicht ganz so, wie ihr euch das vorstellt. Ne? Und wenn ihr Zeitungen lest, Radio hört, Fernsehen guckt und ihr seht Beiträge, die unsachlich sind, hört euch dazu nochmal Folge 95 an, wenn der Wolf Schlagzeilen macht. Da hat Kerstin ausführlich darüber berichtet und es gibt auch eine E-Mail-Adresse. Nenn die nochmal ganz kurz.
Ja, die heißt fairtowolves @t-online.de.
Genau, die haben wir auch in den Shownotes natürlich. Wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr Vorschläge habt für Artikel, die womöglich zu Rügen sind, ne, ihr könnt mit Kerstin in Kontakt treten über diese E-Mail-Adresse. Und ihr könnt mit ihr auch alle weiteren Sachen besprechen, wenn ihr Fragen habt zu solchen Sachen wie Jäger und Desinformation und Politik und so weiter.
Genau.
Und ansonsten einfach wach bleiben, Augen auf und aktiv werden, oder Kerstin?
Genau. Ja, auf jeden Fall. Und ihr habt jetzt alle Fakten an der Hand, wenn jemand sagt, ah, siehst du, die Wölfe greifen ja doch Menschen an, das, was nicht stimmt. Und jetzt haben wir wirklich von so vielen Wissenschaftlern Fakten gebracht, dass ihr auch was im Gespräch was in der Hand habt. Oft ist es ja so, dass man im Austausch mit anderen Unwahrheiten nicht verifiziert benennen kann. Man hat zwar ein Störgefühl, aber man hat nichts in der Hand, keine Fakten, um das zu entkräften. Und das, hoffe ich, haben wir heute mit dieser Folge geleistet, mit so vielen wissenschaftlichen Einschätzungen, Stellungnahmen und Gutachten, die alle dasselbe sagen, nämlich, dass diese Reaktion des Wolfes keinesfalls ein Angriff, eine Attacke war, sondern eine rein defensive Panikreaktion und diese Ungerechtigkeit gegenüber diesem Wolf entkräftet wird und der Gerechtigkeit und auch der Fairness gegenüber diesem Wolf Genüge getan wird.
Okay, super. Ich denke, es gibt kein besseres Schlusswort für eine 100. Folge vom Wolfspodcast als dieses. Ich danke dir, dass du dabei warst. Ich danke dir für alles, was du getan hast für diese Folge. Und ich freue mich schon auf das nächste Mal.
Danke, Sabine. Ich danke dir auch und ich freue mich auch aufs nächste Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Das war der Wolfspodcast für heute. Danke fürs Zuhören. Für Fragen oder Anmerkungen schickt uns eine Mail an info@derwolfspodcast.de.